So, und dann sage ich ein herzliches Willkommen zu unserem allfreitäglichen Goldesel Trader Talk. Heute am 11. März. Mann, die Zeit rast schon wieder. Es ist eine unfassbare Volatilität an den Märkten. Schmaler Grat weiter zwischen Frustration und Chancen. Aber die Nachrichtenlage, die zieht einen weiter irgendwie richtig nach unten. Es ist echt eine ziemlich schwere Zeit, aber wir versuchen das Beste draus zu machen, bevor es losgeht, und wir über den Markt und über einzelne Aktien sprechen. Kurz wieder der Disclaimer. Alles, was wir sagen, ist nur unsere Meinungen und sind keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ihr müsst immer selbst entscheiden, was ihr an der Börse macht, na, und niemals blind auf irgendwelche Experten hören oder Pseudo-Experten wie wir. Wir liegen auch oft genug daneben. Börse handelt eben Zukunft und die kennen wir nicht. Vor allen Dingen nicht bei so einer Marktphase wie jetzt aktuell, wo es von außen überhaupt nicht einzuschätzen ist, was so passiert. Ne? Jetzt ist angeblich, nee, nicht angeblich, er ist wirklich in Moskau. Gerhard Schröder hat ja eine gute Beziehung zu Putin. Jetzt möchte er mit ihm reden und vielleicht vermitteln. Gestern gab es ja das Treffen in der Türkei mit den Außenministern. Kam nichts groß bei rum. Ne? Es gab so ein bisschen Enttäuschung. Wie siehst du den Markt aktuell, Marc? Bist du noch immer viel in Cash oder hast du ein paar Chancen wahrgenommen?
Ja, grüß dich, Michi. Also im Endeffekt habe ich einiges von den Rebounds einfach wieder eingetütet. Sprich, ich habe jetzt wieder eine relativ hohe Cashquote. Es ist halt wie so oft, wenn mal so ein starker Bounce gelaufen ist, wie wir es ja jetzt vor 2 Tagen hatten. Es war ja einer der mit stärksten Anstiege, die im DAX jemals verzeichnet
Ich
wurden.
glaube,
Über
1000 Punkte waren
1000
der
Punkte.
absolut größte Anstieg
Also,
jemals, ne? 1000, das ist
das war halt
Wahnsinn.
wirklich nicht von schlechten Eltern, irgendwie auch ohne substanzielle News. Ja, also ich weiß jetzt nicht so wirklich, was da der Trigger dahinter war, aber was man eben immer wieder daraus lernen kann, wenn dieses Gummiband eben nach unten entsprechend gedehnt ist und wenn wir Einzelaktien anschauen, wie eine Adidas, eine Puma, auch wirklich größere liquide Werte, also aus dem DAX, MDAX etc., die wurden halt schon richtig ausgebombt, ja, und die Spannung war eben da und irgendwann beginnt sich das Ganze zu entladen. Das muss oft dann auch nicht wirklich, ja, von Nachrichten getrieben sein oder da reicht oft auch gute Vorgaben von, zum Beispiel aus Asien oder aus USA und dann können halt diese heftigen Snapper ablaufen, zum einen Short Squeezes, dann aber auch FOMO getrieben, weil viele natürlich dann auch ihr Depot geleert haben. Das sind aber dann auch immer wieder diese berühmt-berüchtigten Bärenmarkt-Rallies, die eben genau in so starker Intensität ablaufen können, weil eben ja im Vorfeld auch die Spannung entsprechend aufgebaut wurde durch ja, zahlreiche schwache Tage. Und jetzt ist wieder so diese Art Bewährungsphase. Ja, im Endeffekt geht es jetzt darum, wie viel Substanz ist dahinter. Man darf psychologisch natürlich jetzt auch nicht dieses Argument außer Acht lassen, dass irgendwann auch so ein Gewöhnungseffekt eintritt, so traurig es halt ist. Ja, aber wir reden jetzt einfach mal kapitalmarktorientiert, dass man sich an gewisse Spannungen irgendwann halt auch gewöhnt und dass man irgendwann setzt sich halt auch die Erkenntnis durch, gewisse Werte, die haben jetzt natürlich schon auch wieder attraktive Niveaus erreicht. Wir konnten in den letzten Tagen jetzt auch eine Entspannung im Öl sehen, da gab es ja auch einen ordentlichen Rücksetzer und sofort haben auch diese Wechselwirkungen eingesetzt. Rüstungsaktien, die davor eher als Hedge gedient haben und stark waren, wurden schwach, aber andere Aktien, die ausgebombt wurden, Zykliker, sofort gab es die Rotation. Dann wiederum haben auch die grünen Aktien ja eher ein bisschen sensibel auf den Ölpreisrückgang reagiert. Und da muss man jetzt mal genau schauen, ob sich das auch, ja, kann natürlich auch sein, dort rotiert das Ganze recht schnell wieder. Sprich, wenn Öl zur jüngsten Stärke tendieren sollte, kann eben auch ganz schnell sein, dass dann sich die grünen Aktien wieder besser halten, akkumuliert werden. Also es ist gerade so ein bisschen ein Beobachten, aber bei vielen Titeln muss man sagen, da besteht durchaus schon auch Hoffnung, dass möglicherweise wir die Tiefs gesehen haben. Es hängt jetzt auch alles vom weiteren Verlauf des Krieges ab. Das ist schwierig zu sehen. Ich meine, ja, wie du gesagt hast, gestern das Treffen war erfolglos, war ja auch irgendwo klar. Ich meine, was hat man erwartet? Was, die Fronten sind ja auch irgendwo verhärtet. Auf was soll man sich da groß einigen? Es ist traurig, dass Russland halt weiter da einfach stumpf an diesen Plänen festhält. Das heißt halt auch wieder dieses Risiko, was mit sich gebracht wird jetzt übers Wochenende. Man weiß halt echt nicht, was am Montag dann wieder passiert ist. Und demgegenüber muss man halt auch gucken, dass man sich auch ein bisschen defensiv aufstellt, zumindest was Neupositionierungen angeht. Wenn ich gewisse Gewinnpuffer habe, mit denen, die dämpfen dann ja auch noch ein bisschen das Risiko. Es bleibt sehr anspruchsvoll und man merkt halt auch die Nervosität am Markt über diese extrem hohe Volatilität. Aber es ist sehr schwierig, weil zum einen haben wir diese hohe Inflationstendenz, die ja jetzt auch getrieben wird durch die Energiepreise, die sich so schnell nicht ändern werden dürfte. Das heißt, wenn wir jetzt auch mal annehmen, wir bekommen Inflation in Richtung 5-10%, wie schütze ich denn eigentlich noch mein Kapital vor Inflation? Und irgendwann spricht es ja dann auch wiederum für Aktien. Ja, also das ist so echt so eine Auslegungssache. Und man sieht ja auch, wie schnell dann quasi Schnäppchenjäger wieder zurückkommen. Das irgendwie muss man da sehr taktisch vorgehen, zu sagen, okay, bei gewissen Aktien, wenn ich gute Einstiege hatte, die probiere ich jetzt einfach zu halten, ja, weil dadurch versucht man auch diesem FOMO entgegenzuwirken. Ich habe einfach was und wenn die Märkte ziehen, profitiere ich eben sofort. Aber andererseits, ja, darf man halt auch nicht zu viel jetzt noch auf diese Erholung geben, weil ich denke, einer der Hauptbelastungsfaktoren für die Unternehmen in den nächsten Wochen bleiben Lieferkettenprobleme, die sich auf jeden Fall auch noch beschleunigen. Zum Beispiel bei Audi stehen gerade 3 von 4 Bändern still. Porsche Taycan kann auch gerade nicht mehr produziert werden.
Mist, Kabelbäume,
weil die Kabelbäume entsprechend fehlen, die kommen aus Russland und dann halt auch die explodierenden Energiekosten, die machen den Firmen natürlich auch zu schaffen. Also das ist so das Abwägen. Aber wie gesagt, wenn halt diese Inflation weiter aus dem Ruder geraten sollte, mal abgesehen von der Notenbankgeschichte, ich meine, nächste Woche ist die FED-Sitzung, die wird extrem wichtig sein, weil das wäre ja dann auch die erste angekündigte Sitzung, wo sie beginnen, die Zinsen zu erhöhen. Aber irgendwann muss halt auch sagen, wie willst du dein Kapital schützen? Ja, und spricht dann irgendwann doch wieder für Unternehmen und dann eben auch vor allem qualitativ hochwertige Unternehmen, die jetzt zuletzt halt auch deutlich unter die Räder gekommen sind.
Also ja, das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Ja, vor allen Dingen für Unternehmen, die es schaffen, dann auch die gestiegenen Kosten weiterzugeben, die eine Preissetzungsmacht haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und da muss man dann gucken, welche Unternehmen das gelingt. Aber ich denke mal, so Konsumgüterhersteller und so, die können das relativ schnell einfach weitergeben und gegebenenfalls auch starke Rohstoffunternehmen und so. Lanxess ist es zum Beispiel jetzt auch im 4. Quartal gelungen, muss man mal schauen halten, aber das ist jetzt echt schwer im Vorhinein zu sehen. Vielleicht können wir ja nochmal ganz kurz drauf eingehen, so auf das Big Picture sozusagen, weil ich sag mal so, dieser Angriff von Putin, der hat ja jetzt schon in Europa und auf der Welt extrem viel ausgelöst. Abgesehen davon, dass es jetzt dieses ganze Leid gibt in der Ukraine, diese Flüchtlingswellen. Ich glaube, wir waren in Europa hier die ganze Zeit in so einer Phase, wo man gesagt hat, okay, es kann nicht groß was passieren. Es gab ja schon seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren keine geopolitischen Risiken mehr in Europa direkt und dementsprechend wurde auch kein Wert auf irgendwelche Verteidigung gelegt. Abhängigkeiten waren egal, weil es ja über 30 Jahre gut ging. Ne? Und jetzt hat es ja mit einem Schlag, ist es jetzt vor Augen, den ganzen Politikern, wie wir doch abhängig sind und dass wir im Endeffekt teilweise auch ziemlich wehrlos sind im Endeffekt, ne? Mit der Bundeswehr und so, dass man da so liest, wie viele Panzer wir haben, die nur funktionsfähig sind oder Helikopter und so, da geht irgendwie gar nichts mehr. Und dass man eben auch, wenn Russland den Gashahn zutritt, ne, die USA haben da jetzt seit Jahren vorgewarnt. Und jetzt ist das Szenario eben doch da. Ne? Und ich glaube, das hat schon weitreichende Folgen, auch wenn der Krieg jetzt irgendwann bald hoffentlich vorbei sein sollte, dass wir uns hier komplett neu aufstellen in Europa und dass diese Trends hin zu erneuerbaren Energien und weniger Abhängigkeit eben zu massiven Veränderungen führen sollten in den nächsten Jahren. Ja, und deswegen, dieser erste Schub bei diversen grünen Aktien ist meiner Meinung nach schon begründet. Man muss jetzt nur schauen, welche Unternehmen wirklich profitieren und welche nur so FOMO-getrieben sind, weil eben alles steigt. Ja, und das finde ich schon sehr spannend. Vielleicht können wir da nochmal auf die ein oder andere Aktie eingehen, die wirklich in Zukunft ein ganz, ganz großer Player werden könnte. Wir haben so ein paar Aktien, die sich echt richtig gut halten, zum Beispiel der Alfen. Die hatten ja einen sehr, sehr starken Ausblick für 2022. Sind jetzt nicht direkt in der Stromerzeugung, aber machen eben Stromnetze, Speicher und Wallboxen und so weiter. Es gibt ja dieses Paket jetzt, diese 200 Milliarden von Christian Lindner, die jetzt nochmal letzte Woche propagiert wurden. Und da ist also viel Geld da, was investiert wird. Ob das jetzt alles so kommt und wann das kommt, ist nicht so einfach. Herr Habeck hat es ja schon gesagt, unser Wirtschaftsminister, das geht nicht von heute auf morgen innerhalb von Tagen, es dauert Wochen und Monate und vieles natürlich auch Jahre. Aber ich finde in dem Fall zum Beispiel langfristig, ganz langfristig, eine Ørsted nicht mit am spannendsten, weil das ja eben ein Erzeuger von erneuerbaren Energien ist, und zwar der größte. Ne? Und in Windenergie, Offshore und auch Onshore soll das meiste fließen neben Solar, und die sind dort eben Weltmarktführer. Und ich habe da eben auch nochmal ein bisschen geschaut, und es gab auch eine interessante Meldung jetzt, ich glaube, die war von gestern, ich weiß gar nicht, wir haben ja das Problem, dass wir zum einen zu wenig Strom haben aus erneuerbaren Energien, aber dass wir ja auch für Transport und so weiter auf den Schiffen, da wird ja, glaube ich, aktuell Schweröl genutzt oder zum Heizen nutzende Gas, dass das ja das Problem jetzt gar nicht löst, selbst wenn wir Strom hätten. Aber Ørsted macht jetzt unter anderem eine Kooperation mit Maersk, wo sie eine riesige Fabrik bauen, wo sie 300.000 Tonnen E-Methanol herstellen. Und damit will Maersk jetzt seine neue Flotte dann betreiben, also die Schiffe betreiben. Also das wird auch nochmal ein riesiges neues Geschäftsmodell von Ørsted, dass sie da Windparks und Solarparks bauen und dann nicht nur Strom erzeugen, sondern Wasserstoff oder Methanol, was dann eben auch im Transportsektor genutzt werden kann. Das finde ich echt spannend. Und sie haben ja dieses Ziel von aktuell sind es 12 Gigawatt installierte Kapazität bis 2030 50 Gigawatt. Und das war ja jetzt noch auf dem letzten Kapitalmarkttag kommuniziert. Und das war alles, wie gesagt, vor dieser kompletten Ukraine-Krise. Also bin mal gespannt, vielleicht wird da sogar noch mal jetzt mehr draufgepackt oder die Rahmenbedingungen verbessern sich. Also finde ich echt ganz spannend, zumal ja Ørsted von diesem Hype-Hoch massiv korrigiert hat. Mal schauen. Auf jeden Fall, die Aktie hat sich jetzt gefangen. Die ist weiter nicht ganz günstig, aber das ist so einer meiner Favoriten langfristig. Und ich will da auch nochmal sogar im Langfristdepot aufstocken. Welcher hast du? Hast du da was Spezielles noch im Blick?
Also weißt du, woran mich das auch ein bisschen erinnert? Das ist so wie nach Corona, wo der Markt so schnell begonnen hat zu differenzieren zwischen Corona-Gewinnern und Verlierern mit den Stay-at-Home-Aktien und so, wo halt sehr schnell dann sich so neue Trends etabliert haben. Und ich meine, guck dir gewisse Aktien an, auch Energiekonten, so wie die durchziehen.
Ja.
Das sind schon sehr spannende Phasen, wenn so eine Neuordnung in den Märkten stattfindet nach so einem Ereignis, wie wir es jetzt halt zuletzt hatten. Und ja, da muss man oft sehr, sehr schnell sein. Und jetzt gerade laufen ja gewisse Pullbacks. Das ist dann auch immer interessant, wie die angenommen werden, ob sie Gewinne halten oder ob das sich halt nur als Strohfeuer entpufft oder, ja, ich sag mal so, glauben, sagt man. Ja, der Punkt ist, eigentlich spricht ja auch vieles dafür, dass eben im privaten Haushalt auch immer mehr in Richtung Ausbau Photovoltaik und Solaranlagen auf dem Dach halt kommt, gell. Leider haben wir da inzwischen ja kaum noch Modulhersteller. Ich glaube, ein Unternehmen, die da noch profitieren würden, wäre ja eine Meyer Burger. Ist eher eine spekulative Aktie, habe ich jetzt auch nicht im Depot. Aber ich denke auch mal, ja, also solche Titel gehören auf die Watchlist.
Wir haben ja nur SMA Solar, aber die haben das schon wieder einen schlechten Ausblick gebracht. Ja. Aber die Akte
die verdienen halt kein Geld mit ihren Wechselrichtern. Guck dir die Wachstumsraten von Enphase über die letzten Jahre an und die Margen, mit denen die arbeiten, dann guck eine SMA an. Die,
ja, das ist echt
die
traurig,
kriegen halt die PS einfach nicht auf die Straße. Entweder ist das ein Managementversagen oder so what, aber ja, es ist halt schwierig. Da haben wir nicht so viele Player, also was halt auch auffällt am US-Markt. Da muss man heute, finde ich, wieder einige Titel auf der Watch haben, weil die, also mal abgesehen von der Jinko Solar, wo wir jetzt wieder das China-Risiko drin haben.
Ja, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, ne? Die hat es ja gestern auch wieder richtig zerrissen.
Genau, aber wenn du mal eine Solar Edge anguckst, die hält sich relativ gut, ja, da hat sie jetzt die Handelsspanne gestern auch wieder ein bisschen eingeschnürt, eine First Solar, der kleine Pullback wurde wieder gekauft, Bloom Energy, Wasserstoffsektor gewinnt ja auch neue Fantasie durch die ganze Energiegeschichte, Plug Power, also das sind alles Werte, auch Enphase, die, man sieht ja, die haben sich relativ schnell jetzt auch von den Tiefs wieder erholt, ja, und haben jetzt auch erste neue Aufwärtstrendstrukturen ausgebildet, die teilweise auch bestätigt wurden, indem halt es den Rücksetzer gab und dann auch direkt die Trendwiederaufnahme erfolgt ist. Also das sind alles Titel oder zum Beispiel auch eine SunPower, die muss man jetzt auf dem Schirm haben, weil man sieht ja auch am Beispiel von Corona, diese Neuordnungen, wenn die ablaufen, das kann sehr schnell passieren. Und ja, da sind jegliche kleine Rücksetzer oder auch mal ein paar Tage, wo es seitwärts geht, wirklich sehr wertvolle mögliche Einstiegschancen. Und ja, an der Geschichte wird sie nicht verändern. Ich sag mal, USA hat eigentlich weiterhin dieses Jahr noch bessere Chancen wiederum auf eine Outperformance, weil die halt deutlich weiter weg vom Kriegsgeschehen sind und auch lange nicht diese Abhängigkeiten haben vom Erdgas wie jetzt wir in Deutschland. Wir haben ja 55% aller Lieferungen kommen, ja, das sind von russischem Erdgas, das ist halt auch nochmal eine andere Nummer. in den USA teilweise ja die Erzeuger von Nahrungsmitteln und Düngemittelhersteller, denen könnten jetzt auch goldene Zeiten bevorstehen, ja, weil die dann halt, zum Beispiel Russland ist ja von der, für die weltweite Weizenproduktion trägt einen Anteil von 30% bei. Wenn das wegfällt, muss ja irgendwie kompensiert werden. Also auch in den Branchen, gerade Düngemittelhersteller, Nahrungsmittelhersteller, was dann wiederum exportiert wird an Europa, an uns, weil irgendwie muss die Engpässe kompensieren. Bleibt interessant, die Ölgesellschaften, also das ist so ein bisschen the place to be. Und was man natürlich auch sagen muss, auch bei den ersten Wachstumsaktien, zum Beispiel Nvidia, AMD, Salesforce, ServiceNow, Block, Datadog, Coinbase, da bilden sich auch die ersten Böden aus. Also es bleibt gerade schon sehr spannend. Ja, es ist halt immer noch alles sehr newsgetrieben, aber USA hat da doch deutlich mehr Chancen auf nachhaltigen Boden wie jetzt wir. Da ist halt jeder Tag mit jeder Meldung irgendwie entscheidend. Aber dennoch würde ich auch sagen, jetzt wiederum stärkere Rücksetzer, die sind schon bei gewissen Titeln kaufenswert, weil ja, man sieht ja, wie schnell dann auch die Erholungen wieder laufen, und wenn man dann gar nichts im Depot hat, ist auch blöd. Und wenn man bis jetzt die Phase größtenteils unbeschadet überstanden hat, dann kann man auch, sage ich mal, in Tranchen jetzt schon wieder beginnen, die ersten Aktien aufzusammeln, weil irgendwie muss man halt gerade strategisch denken. Sonst läuft man halt Gefahr, dass man das an alles an einem vorbeizieht, und an so Tagen, wo dann alles mit 10% im Plus ist, da willst du halt auch nicht mehr hinterherrennen. Also ja, es ist schwierig, aber gerade jetzt schärfere Pullbacks sind auch wiederum kaufenswert, definitiv.
Ja, an diesem Tag, wo der DAX 1000 Punkte im Plus war, hat man auch direkt gedacht, Mist, jetzt bin ich nicht voll investiert, da kam auch direkt so ein bisschen
ja, klar,
die Angst auf, die Party zu verpassen. Aber trotzdem, wir sind, wie gesagt, in dieser Phase, wo man in Erholung lieber mal ein bisschen Chips vom Tisch nimmt und dann wieder in solchen schwachen Phasen kauft.
Es glaubt auch, hängt vom Entry ab. Ja, wenn du halt wirklich richtig gut die Tiefs erwischt teilweise, dann kann man da auf jeden Fall auch mal daran festhalten. Aber ja, einen gewissen Teil, ein bisschen was eintüten, ist auch gut für den Kopf, weil sonst ist, naja, fuckt sein ja komplett ab. Ja, wenn die nächste Abwärtswelle kommt, ist nicht ausgeschlossen. Ja, man gibt halt alles wieder ab. Das nervt dann einen schon, aber wenn es jetzt nochmal eine Blutwelle geben würde in den Indizes, bezogen auf deutscher Markt, ja, und es gibt nochmal neue Tiefs in ordentlicher Intensität, also dann wäre das schon so eine Situation, wo ich versuchen würde, hier ordentlich was aufzuladen und dann auch versuchen, das so lange wie möglich daran festzuhalten, weil, ja,
man hat jetzt auch vieles eingepreist. Welche Aktien hast du denn noch drinne schon jetzt von der letzten Abwärtswelle, und wo würdest du dann reinkaufen? Man muss ja schon aufpassen, dass man nicht irgendwelche Rohrkrepierer sich ins Depot reinlegt oder irgendwelche zyklischen Aktien, also, die vielleicht jetzt Probleme haben, dann die nächsten Aufwärtsbewegungen mitzunehmen und so. Und das ist ja immer nicht ganz so leicht. Und das Schmerzhafteste ist es fast immer, wenn man dann Aktien im Depot hat, die sich nicht bewegen, obwohl der Markt sich nach oben bewegt. Das ist dann immer richtig.
Also man muss sagen, im Autosektor gab es eine harte Bereinigungsphase, gerade eine Vitesco. Sowas finde ich weiterhin spannend, auch im Bezug einfach auf E-Mobilität. Porsche oder Volkswagen, ja, also finde ich mittlerweile auch ein Topic unter den Autobauern. Mercedes im Endeffekt, das sind so die Basisdinger im DAX. Gut, eine BASF, das ist ja mit Wintershall, aber ich sage mal, eine BASF wird es in 2 Jahren auch noch geben. Oder gerade in dem Bereich, Jungheinrich, Kion hatte zuletzt gute Zahlen, einen ordentlichen Ausblick geliefert. Eine Bechtle wäre jetzt so eine Situation, eine Aktie, wenn der Markt von den jetzigen Niveaus weiterzieht, die ist noch nicht so stark angesprungen. Das wäre jetzt auch so eine direkte Nachzyklerchance, weil es geht halt auch gerade darum, wo kann ich noch mit vernünftigem Chance-Risiko-Verhältnis den Einstieg finden. Also das wären schon Titel, die mich stark anlächeln würden, oder Ninomic hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt. Ich muss mal gerade auf meine Watchlist gucken.
Ja, der Bechtle finde ich ganz spannend, wer sich da mal den Chart aufmachen will. Die ist kurz davor, ich muss mal schauen, wir haben ja jetzt noch erst Mittag heute, aber der Abwärtstrend seit Anfang 22, wo die Aktie noch bei über 60 Euro stand, und jetzt eben im Bereich 44.
Ja,
die IT probiert es auf jeden Fall zu knacken, ne? Und die hatten ja auch einen starken Auftragseingang. Definitiv. Und es gab ja die ganze Zeit diese Problematik mit Chipmangel, der ist zwar immer noch da, aber es verbessert sich ja auch jetzt so langsam. Und Thema Digitalisierung oder auch Security und so, die haben ja ein ganz breites Spektrum. Und wenn man sich den Track Record anschaut von Bechtle, sie schaffen es echt jedes Jahr, die Umsätze zu steigern, Gewinne zu steigern. Waren zwar nicht so günstig eine Zeit lang, aber haben sich ja jetzt auch vom Hoch nicht ganz halbiert, aber ich glaube, die haben 40% haben sie jetzt auch mittlerweile verloren und sind jetzt auf dem Niveau von 2020 wieder, ne? Das ist echt krass.
Ja, das sind halt solche Qualitätsaktien, die man dann auch mal guten Gewissens antizyklisch einsammeln kann. Simrise oder auch meine Eckert und Ziegler. Ja, vielleicht gibt es noch einen Flash nach unten oder es gibt eine erste Bodenbildung, wenn man schaut, wo die Aktien waren, und die waren dann halt auch wirklich nicht mehr günstig. Aber wo sie jetzt sind, und da werden sie jetzt so langsam schon auch wieder interessant. Puma, Aixtron hatte ja auch gute Zahlen geliefert, hat zuletzt auch gar keine neuen Tiefs mehr gemacht. Das ist auch wieder so ein Kandidat. Aber wir sind halt noch nicht in der Phase, wo man beherzt halt überall zugreifen kann. Ja, wir haben die hohe Volatilität und es gilt eher dann punktuell zu agieren. Und jetzt gerade, nachdem zuletzt der Bounce gelaufen ist, ist halt eher der bessere Ansatz wiederum antizyklisch. Zum einen eben in den grünen Aktien, wenn sie kurzfristig stark unter Druck geraten, was nicht selten der Fall ist, weil halt kurzfristig auch ordentliche Gewinne entstanden sind. Oder es gibt halt dann, ja, im Zuge der Pullbacks bei Aktien wie Tesco etc., nochmal stärkere Rücksätze Richtung minus 8, minus 10%, dann wären es halt auch wieder schon die ersten antizyklischen Kaufchancen.
Ich habe ja gerade eben hier von Bechtle, nur mal um das mal zu, so die Entwicklung sich anzuschauen. Die haben im Jahr 2004 haben sie 1 Milliarde Umsatz ungefähr gemacht und 38 Millionen EBIT. Dann im Jahr 2011 hatten sie 2 Milliarden und 86 Millionen EBIT. Im Jahr 2015 2,8 Milliarden und 130 Millionen EBIT. Im Jahr 2018 4,3 Milliarden Umsatz und fast 200 Millionen EBIT. Und im Jahr 2021 schon über 6 Milliarden Umsatz und 320 Millionen EBIT. Ne? Also das ist schon echt stark, wie die wachsen. Und dieses Jahr werden fast 7 Milliarden Umsatz erwartet und knapp 2 Euro Gewinn pro Aktie. Also die haben jetzt ein KGV. Ich glaube, die hatten früher immer ein KGV von 30 bis 40, weil sie eben so konstant wachsen. Und das ist jetzt runter auf 20. Ne? Das finde ich echt für so ein Unternehmen ziemlich fair. Und das ist natürlich jetzt ich glaube, die sind im MDAX Nebenwert. Die sind auch volatiler als ein DAX-Wert jetzt. Aber ich habe sie ja auch im Langfristdepot aus Disclaimer-Sicht nochmal. Ne? Also ich bin da vielleicht auch voreingenommen. Aber das ist für mich auf dem Niveau echt eine spannende Aktie, muss ich sagen. Sowohl aus Trading-Gesichtspunkten als auch langfristig. Die zahlen auch eine Dividende. 56 Cent soll es, glaube ich, dieses Jahr werden. Also ja, finde ich spannend, ne? Und das Thema Digitalisierung, die haben auch viele Kunden mit Behörden und kleine Mittelständler und so, das wird eher stärker werden als weniger werden. Ne? Und dieser Corona-Plop, wie bei vielen Unternehmen, der ist jetzt oder wird weiter abgebaut, sollte aber ein Großteil langsam jetzt, ja, also dieser zwischenzeitliche Wachstumsschub oder dieser Nachfrageschub, das normalisiert sich jetzt halt alles wieder, wie auch im E-Commerce-Sektor und so, aber die Aktien haben halt auch jetzt massiv korrigiert. Und deswegen finde ich auf jeden Fall auch ganz spannend mittlerweile auf dem Niveau,
Genau,
genau.
es hängt halt vom Markt ab. Also man sieht ja gerade vor allem, der gesamte Markt ist halt brutal indexgetrieben. Ja, also alles hängt irgendwie am Index gerade, wenig Eigenleben. Wenn es weiter hochziehen sollte, dann wäre es jetzt direkt eine Nachzyklerchance. Ansonsten, klar, wenn es nochmal einen Rutsch gäbe, wäre es umso attraktiver, Richtung
Oh, und
40,
jetzt kaufen sie
38.
gerade hier. Jetzt schieß ich, was ist jetzt schon wieder los? Das ist echt krass. Also wir sind so nachrichtengetrieben. Also es gibt gerade irgendeinen Schub im DAX. 150 Punkte nach oben hat Gerhard Schröder gemeldet oder was? Was
Ja,
ist denn hier
wahrscheinlich,
los
ja.
gerade, ey? Riesige Kaufwelle im DAX Future. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Du wirst halt auch als Shortseller aktuell so immer wieder in die Mangel genommen zwischendurch. Das ist doch echt einfach nicht normal. Was ist denn das? Ich schaue mal gerade bei uns in der Discord-Community, jemand schon was hat. Also das ist echt, ja. Positive Shifts and Talks with Ukraine, sagt der Putin. Aha. Danke an den
Okay.
Aaron, der das hier immer in Echtzeit postet. Ja, also, und das ist halt echt die Sache, ne?
Und
Das kann
deswegen ist
halt
es halt
auch.
gefährlich, wenn man gar nichts mehr im Depot hat, ja, weil dann ist man so emotional getrieben immer hin und her. Deswegen so ein bisschen strategisch denken, vielleicht mal die erste Tranche jetzt kaufen, weil
250,
sonst
200 Punkte hoch der DAX.
rennt
Ey,
einem
was
alles halt
ist
davon.
das denn für ein Wahnsinn? Also, das ist, das fehlen einem wirklich, es ist, und das ist aber immer weiterhin das Problem, wenn man jetzt immer in diese Kurssteigerungen versucht hinterherzulaufen, da kriegst du meistens auf den Deckel. Ja? Deswegen lieber immer die Rücksetzer kaufen, nicht das Tief treffen, aber dann in solche Bewegungen lieber mal hinein verkaufen. Mal gerade mal gucken. Ich hatte leider vorhin eine Adidas verkauft, zu früh. Jetzt zieht sie natürlich auf 205. Das ist echt krass. Aber du hast recht, ne? Auch so eine Adidas zum Beispiel, die ist jetzt auch, die hatten ja auch ein Aktienrückkaufprogramm. Puma und Adidas hatten beide eigentlich recht solide Zahlen. Hm. Obwohl Adidas jetzt schon gesagt hat, es gibt die Gefahr in Russland, war der Ausblick trotzdem ganz okay. Wie gesagt, es gibt viele mittlerweile DAX-Unternehmen, wo man sagt, und das passt vom Chance-Risiko-Verhältnis mittlerweile. Und es gibt auch diese krassen Rallyes jetzt immer wieder intraday. Das ist echt. Rheinmetall kommt ein bisschen runter. Also es bleibt
ja, so diese sehr, sehr Wechselwirkung, heftig. Das ist ja. Genau. Ja, ich habe jetzt meine Bächle gekauft im Endeffekt. Irgendwie möchte ich jetzt da auf den Impuls reagieren, weil wenn da wirklich was dahinter ist, kannst du halt sehen, wie alles heute im Laufe des Tages steigt. Muss man mal gucken. Ansonsten, ja, mal schauen, wie ob das jetzt...
Ja, genau, eine Bächle ist, also wenn der Markt sich jetzt heute hält, könnte es sein, dass der Abwärtstrend geknackt wird auch, ne, bei Bächle. Schaut euch die Aktie mal an, das finde ich echt auch ganz spannend.
Ist es strategisch, wie gesagt, wenn alles zusammenfällt, wahrscheinlich würde ich sie dann vom Wochenende wieder schmeißen, aber irgendwie muss man halt auch ein bisschen auf die Entwicklungen reagieren.
Das ist eine kleine Live-Trading-Session hier bei uns. Also Volkswagen von 142 auf 147, das ist... Wenn man jetzt, ihr habt es ja wahrscheinlich auch vor euch, ne? Also die Leute, die jetzt live dabei sind, das sind gerade einfach Fahnenstangen, die hier hochschießen. Auch Mercedes und so, ne? Wenn, ach du Scheiße, DAX 12. Was ist denn das? Das ist wirklich verrückt.
Potenziell gewisse positive Wendungen in Gesprächen mit Ukraine.
DAX 14.000. 14.007, das ist ein brutaler Short Squeeze jetzt.
Und oft zieht der Future halt die Kasse. Also du hast halt diese krassen Entwicklungen im Future, dann der DAX wird und alles wird halt irgendwo entsprechend der Gewichtung
einfach Airbus plus 6%, Adidas, Vola 7%. Boah, ey, was ist denn das? Ja, ist natürlich jetzt, ein paar Sachen habe ich jetzt auch drin, aber dann guckt man natürlich jetzt blöd aus der Wäsche, ne? Bei solchen Bewegungen. Aber deswegen ist es auch immer ganz schön, ein Langfristdepot zu haben. Das leidet zwar jetzt in der letzten Zeit, aber das sind natürlich solche Bewegungen dann auch ganz ordentlich mit, wobei ich glaube, das ist jetzt kurzfristig echt übertrieben, was wir hier gerade im Future gesehen haben. Es war einfach ein Short Squeeze jetzt gerade eben. Also es ist, muss man auch fast eher wieder. Ich hatte so ein paar Bots drin, warte mal kurz, ich muss die mal kurz hier. Ich hau mal ein paar Bots raus. Das wurde ja auch bei uns gestern in der Community erwähnt, aber es ist auch eine Wohler-Unterbrechung gerade bei Bots.
Ja, die Zahlen gestern waren ja auch nicht so wirklich schlecht. Also ja. Fand ich auch ein bisschen.
Ich glaube, der Ausblick war ein bisschen bei Bots. Der war ein bisschen unter den Erwartungen, aber...
Ja, aber teilweise wird es von den Analysten auch wieder als konservativ eingeschätzt. Also, ja, das sind halt diese Rücksätze. Ich meine, Siltronic gestern, die Zahlen waren jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Das,
Siltronic finde ich auch ganz spannend. Ne? Wenn man sich mal da den im Chart anschaut, ist krass, das Übernahmeangebot war doch mal bei 130 oder so. Ne? Jetzt sind wir wieder im Bereich 90. Ja. Und obwohl Siltronic ja, wenn ihr mit weiter steigenden Preisen rechnet, zwar auch mit höheren Kosten, aber die können sie weitergeben. Also das ist auch so eine Aktie, wo man sagt, die sind nicht allzu teuer. Ich glaube, die haben ein KGV von 10 auch nur und wachsen weiter. Man darf halt nicht vergessen, dass dieser ganze Chipsektor natürlich sehr zyklisch ist, aber trotzdem, na, Adidas plus 7%, da könnte ich mir jetzt echt schon wieder sonst wohin beißen.
Jo, aber das sind halt so Entwicklungen, das kannst du nicht vorhersehen, gell? Da darf man sich nichts vorwerfen.
Das nee, ist klar, aber deswegen, das ist halt so die Sache, ne? Wenn du nie was im Depot hast, dann und das ist halt auch mal so eine Sache nochmal, was viele immer vergessen an der Börse, dass nicht angekündigt wird, wenn der Markt mal steigt und so, und dass es eben teilweise auch aus dem Nichts kommt, wie jetzt oder wie diese plus 1000% im DAX. Da gibt's da nicht den Grund oder vorher die Meldung, jetzt könnt ihr langsam einsteigen. Es ist extrem schwer, in diesen Markt reinzukommen, wenn man nicht schon drin ist. Aber jetzt sind schon wieder 150 Punkte weg oder 200. Das ist echt so bekloppt. Wir waren bei 3,5% eben kurz. Also das.
Die Erfahrung zeigt halt immer wieder, wenn halt echt so eine Übertreibung nach unten über ein paar Tage, dann ist halt echt eine hohe Wahrscheinlichkeit für so einen Bounce. Und auch wenn er erst mit Verzögerung kommt, was die letzten Male eher der Fall war, dass es nicht sofort gekommen ist. Kurzfristig war noch die Unsicherheit da, aber dann oft auch mit ein, zwei Tagen Verzögerung beginnt das Ganze sich dann echt krass zu entladen. Wobei man interessanterweise sagen muss, dieser Bounce, der am europäischen Markt so krass ausgefallen ist, am US-Markt war der ja eigentlich gar nicht zu erkennen, großartig. Wenn du mal die Indizes anschaust, also auch das Volumen an dem Tag, das war schwindend gering eigentlich, was auch wieder ein bisschen zu Vorsicht
war. Die haben halt aber auch so viel nach unten reagiert.
Genau, aber das ist halt auch der Punkt. Die sind eben auch echt weiter weg vom Geschehen. Aber hier heute die Solaraktien, die grünen Aktien, Wasserstoff, die würde ich mir echt auf die Watchlist packen. Da könnte heute auch einiges gehen.
Na, jetzt gucke ich mal gerade, ich muss mal gerade hier parallel schauen. Das sind natürlich jetzt krasse Chancen hier. Es ist irgendwas bei mir krass hochgeschossen. Naja, heute habe ich nicht die besten Aktien im Depot, muss man auch mal offen zugeben. Das sind natürlich jetzt die Sachen, die abgestraft wurden, die jetzt hochschießen. Eine BASF, eine Siemens, Puma habe ich im Depot immerhin. Das ist überlegen, Puma, was habe ich denn hier noch von Puma? Aber auch nur eine kleine Position. 2% im Plus. Naja.
Ja, sonst gab es ja noch News von Amazon.
Genau. Kannst du mal was zu sagen? Wie siehst du das? Ich weiß nicht, wie oft wir bei dem Amazon, ich glaube 4 oder 5 Mal bei den Quartals dann immer gedacht, ah, diesmal verkündet
Michi, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Es ist soweit. Jetzt ist er da. Der Split kommt.
Obwohl keine Zahlen gemeldet wurden. Aber ist das ein Vorzeichen dafür, dass die Zahlen vielleicht nicht gut werden, die nächsten? Weil es ist ja schon seltsam, dass du das vorab meldest. Oder ist das jetzt einfach so, weil der Markt insgesamt so schwach ist und sie sich jetzt überlegt haben, wir wollen den Kurs stützen? Ne? Das ist ja schon, normalerweise macht man solche Meldungen ja immer eigentlich mit den Quartalszahlen.
Also die müssen ja auch noch zustimmen, die Aktionäre, am 25. auf der Hauptversammlung.
Ja, das wäre
so. Sagen wir mal so, also es gab halt den Aktiensplit, dann wurde ja ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt und durch den Aktiensplit kommen sie ja jetzt wahrscheinlich auch noch in DAO. Mhm. Und ich finde so das Gesamtpaket an Nachrichten, der neue Chef, das zeigt halt auch ein bisschen, dass er vielleicht auch aktionärsfreundlicher ist wie Bezos, der ja lange Zeit einfach alles immer in Wachstum gepumpt hat. Also es ist auf jeden Fall schon eine gute Nachricht, nicht nur was, ist nicht nur eine reine Kurspflege, finde ich, die betrieben wird, sondern geht schon ein bisschen tiefer.
Ja, also bei den letzten Splits waren es ja, gab es ja, also zumindest wenn der Markt nicht in schlechten Stimmung ist, gab es ja krasse Rallyes. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich erinnere mich noch an Tesla und so oder an Apple mit dem Aktiensplit. Da sind die Aktien da 20% gestiegen oder so, dann teilweise noch mehr. Das war ja Wahnsinn. Diesmal hatten wir jetzt, glaube ich, 4%. Es gab ja noch das 10 Milliarden Aktienrückkaufprogramm.
Genau.
Was sich natürlich extrem viel anhört, aber bei einer MCAP von über 1 Billion, glaube ich, aktuell, ja, ist das natürlich nice to have, aber es ist jetzt nicht der krasseste Kurstreiber überhaupt, aber trotzdem.
Ja, so eine Daueraufnahme ist halt auch nicht ohne. Sieht man auch oft, wenn die Aktien dann in die großen aufgenommen werden, dann müssen ja abgebildet werden, dann in den ganzen ETFs und so. Das sorgt auch nochmal oft dann für einen kleinen Push.
Ja, genau. Also insgesamt ist jetzt, müssen wir kurz gucken, wie der Chart aussieht. Die Aktie hat sich ja jetzt auch seit langem nicht mehr wirklich bewegt. Die lief ja schon ewig nur seitwärts. Mhm. Und
gut, ist jetzt keine Neubewertung. Es kann sein, die wird noch ein bisschen dadurch befeuert. Oder oft ist ja so, wenn der Split dann kommt, am Tag des Splits, ja, weil die für viele Marktteilnehmer dann optisch günstig erscheint, dass dann eben kurzfristig nochmal eine Rallye losgetreten wird über 2-3 Tage. Aber ich würde da jetzt auch nicht hinterher rennen.
Ja. Also wir sind ja jetzt seit, im Endeffekt sind wir seit Mitte 2020 in der Seitwärtsphase zwischen, ich muss gerade schauen, was das war, zwischen $3,000 und $3,700. Diese Seitwärtsphase wurde ja jetzt dann Ende 2022 nach unten sogar verlassen mit der Gesamtmarktschwäche einfach. Also Amazon ist ja weiter im Umsatz 30-40%, glaube ich, gewachsen die letzten 2 Jahre. Aber die Aktie hat sich gar nicht weiterentwickelt. Mit der Cloud, mit AWS hat man weiter massiv mehr Geld verdient. Also die Aktie ist jetzt wirklich unterm Strich günstiger geworden. Und ja, $2,700 sind jetzt eigentlich eine ganz gute Unterstützung. Wir hängen jetzt so ein bisschen an der $3,000-Marke. Vorbörslich sind wir knapp drunter. Also wenn sie das schafft, hier über die $3,000-Marke zu kommen, das ist das GD20, also 20-Tage-Schnitt, dann finde ich das eigentlich auch mittelfristig für einen Trade interessant. Und da könnte man sogar nochmal überlegen, dort mittelfristig aufzuspringen mit dem Stop dann bei $2,700. Packe ich mir sogar echt jetzt mal auf die Watchlist. Muss man mal gucken. Man darf nicht vergessen, wenn die Stimmung wieder besser wird, dann werden Nvidia und Amazon und wie sie alle heißen, auch wieder ordentlich laufen. Aktuell war ja das große Thema immer die Zinserhöhung. Und da hast du es ja gerade eben schon richtig gesagt. Die ist jetzt endlich nächste Woche. Und es wird so lange drüber diskutiert, wenn der Paul jetzt diese 25 Basispunkte raushaut, dann ist das eben keine Überraschung mehr. Es kann gut sein, dass der Markt sogar an dem Tag dann steigt, kann ich mir vorstellen. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, keine negative Überraschung geben. Selbst 50 Basispunkte hätte der Markt, glaube ich, verkraftet. Aber mit der neuen Lage jetzt, der geopolitischen Risiken, wird es, glaube ich, bei 25 Basispunkten bleiben.
Ja gut, es wird weiterhin sehr stark eben von der Energiepreisentwicklung abhängig sein, aber ich denke, weil USA weiter weg sind vom Geschehen und wenn man überlegt, auf die Tech-Konzerne und so hat die Russland-Geschichte jetzt gar keinen so großen Einfluss, hängt eben der Tech-Bereich eher wieder an der Zinsentwicklung und da müssen wir halt mal gucken, was da nächste Woche verlautet wird.
Genau, oh, mein HelloFresh-Trade ist 4,5% im Plus. Wenigstens etwas, ne?
Also was heute auch im DAX richtig stark aussieht, ist Bayer. Ja, die ziehen ja
Ja.
da jetzt auch das erste Mal wirklich aus dieser volatilen Seitwärtsphase nach oben raus. Möglicherweise Chance auf Befreiungsschlag, muss man mal gucken. Ist schon auch nicht
Ja gut, Bayer
uninteressant.
ist aber auch jetzt ein Profiteur, ne? Ich glaube, du hast vorhin gesagt, ne? Russland ist ja ein großer Produzent von Getreide, aber die haben ja auch, glaube ich, einen großen Markt mit Kali, also Düngemittel und so, da haben sie ja auch viele Konzerne. Und da brechen die Exporte jetzt ja wahrscheinlich weg, oder ich glaube, die erlauben sie sogar auch gar nicht mehr. Deswegen ist ja auch unsere K plus S stark gestiegen. Und Bayer ist ja auch mit seiner Monsanto ein Hersteller von Saatgut und so weiter. Vielleicht steigt jetzt dort auch der Druck, noch besseres Saatgut einzukaufen bei den Landwirten, und dementsprechend läuft das Geschäft jetzt auch wieder gut für Bayer. Und wir haben ja das Thema mit den ganzen Milliardenstrafen. Da soll es ja dieses Jahr jetzt auch, glaube ich, eine endgültige Entscheidung geben.
Ja, wenn das
Und
endlich mal
wer.
ad acta gelegen werden sollte, das wäre halt der richtige
Ja,
Befreiungsschlag. Ja,
genau. Und
egal wie es
wenn.
kommt, aber einfach mal jetzt ein
Genau.
Urteil fällen, die Ungewissheit ist raus, dann ist da schon noch gutes
Ja, das Basisgeschäft
Aufholpotenzial.
ist ja hochprofitabel bei Bayer, ne? Und ich glaube, die
Ja.
Bewertung, ich gucke mal gerade, was da jetzt erwartet wird. 45, 44 bis 45 Milliarden Umsatz, 7 Dollar fast, 7 Euro, sorry, 7 Euro Gewinn pro Aktie. Ja, das ist natürlich echt krass, ja? Und die Aktie steht bei 55, also ist ein einstelliges KGV,
Ja, du
was
kannst
aktuell nur
sagen.
einstellig ist wegen dieser Glyphosat-Geschichte. Ansonsten ist Bayer ja hochprofitabel, dann würden die normalerweise wahrscheinlich eher ein KGV von 15 haben oder so.
Du kannst eigentlich sagen, in einer guten Marktphase machen die ihre 4, 5 € Gewinn pro Aktie und da auf Basis von dessen sind die schon nicht teuer bewertet.
Nee, nee, wie gesagt,
Da
sogar
ist
7
gutes
Euro sollen es
Potenzial
jetzt
da.
werden, 7, 8 Euro sollen es jetzt die nächsten Jahre werden und über 2 Euro Dividende. Also ist schon, ist echt krass.
Ja, ist interessantes Value Pick auf jeden Fall.
Ja, KUV von knapp über 1 nur, passt eigentlich, ne? Und jetzt genau, jetzt auch Aufwärtstrend. Wir haben sie ja auch bei uns im Turbo K.O. Depot. Heute, ja stimmt, du hast recht, heute sieht sie richtig gut aus. Sie zieht über 55, also war ja, finde ich, auch mit am spannendsten aktuell im Index, guck mal gerade, Ölpreis,
Gab
da
auch
ist.
gestern noch eine Aufstufung mit OBS von
Okay.
85 auf 90. Ja.
Und der Ölpreis ist jetzt mit dieser Meldung von dass es da Fortschritte gibt von Putin von 112 Dollar, auch mal schnelle 2,5, 2,50 Dollar runter. Das ist echt einfach, diese
Ja, das
Cola
hängt halt
ist.
gerade alles irgendwo zusammen. Gerüstungsaktien werden abverkauft, Öl wird schwach, oft vielleicht. Das eröffnet dann aber auch Chancen in grünen Aktien teilweise, ja, weil da geht es jetzt, wie du auch sagst, um die richtigen Profiteure rauszuarbeiten oder vielleicht arbeiten sie sich selber raus über relative Stärke. Wenn es da mal einen schnellen Pullback gibt, da muss man dann auch wachsam sein.
Genau. Hast du sonst noch was Interessantes am deutschen Markt? Also IT-Dienstleister hatten wir ja gesagt, die finde ich auch insgesamt spannend.
Ja, also ich finde
Kentom hätte ich auch ganz.
S&T,
Ah ja.
da muss man, also die sind eigentlich auch so günstig wie noch nie oder schon sehr, sehr lange nicht mehr. Man hat ja eigentlich gesehen, diese letzte Short-Attacke, das war eigentlich mehr Anschuldigungen wie alles andere, also mehr oder weniger substanzlos, gab es ja schon öfter.
Bis jetzt wurde, glaube ich, sogar alles. Also
Ja.
nichts von dem hat sich ja wirklich jetzt bewahrheitet, so, ne? Also es ist, mich wundert, dass die
Und
Aktie sich nicht stärker erholt. Das ist
ja,
echt
das ist
krass.
noch so ein bisschen vielleicht der Vertrauensverlust, aber auf den Niveaus, ich meine, man adressiert weiterhin sehr interessante Trends, Industrie 4.0, Internet der Dinge und so. Ja, also unter den IT-Dienstleistern finde ich die auch mittelfristig auf den jetzigen Niveaus auf jeden Fall interessant.
Guck mal gerade, was die. Ja. 1 Dollar, 1,26 Euro. Ja, haben auch ein KGV von 10 nur und so. Und es steigt weiter. Also die Umsatz- und Gewinnerwartungen laufen in den nächsten Jahren auch weiter hoch. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Aktie, kann sich verdoppeln, wenn sich mal die Stimmung ändert am Markt. Aber es ist halt echt aktuell sehr, sehr zäh,
Ja,
muss man
aber
echt sagen.
manchmal, das sind halt so antizyklische Chancen, die kommen ja auch nicht so oft und ja, so
Was
macht
sagst du
Sinn.
zum Thema China Stocks? Wir hatten ja, glaube ich, wann war das denn? Ende letzten Jahres mal so in den Raum geworfen, dass vielleicht 2022 eine Erholung kommen könnte bei Alibaba und Co., weil eben sehr viel Negatives eingepreist ist. Jetzt gab es gestern nochmal massivs, also wirklich, das war ja ein Blutbad gestern bei Pinduoduo, Jinko Solar, JD, alle 15% und mehr verloren. Es gab wieder eine Meldung von der SEC bezüglich Delisting. Dass da, ich glaube, die hatten eine Liste von ein paar Unternehmen, kannte ich jetzt alle nicht, dass die jetzt ihre Sachen nachreichen müssen bezüglich Rechnungslegung, ansonsten droht ein Delisting in den nächsten Monaten. Und das hat anscheinend für einen massiven Ausverkauf gesorgt, weil es wohl laut Aussagen so ist, selbst wenn sie es wollen, dürfen sie die Sachen gar nicht offenlegen, weil das eben die Behörden in China verbieten oder so. Also das ist schon echt eine verrückte Situation. Und wenn das Delisting halt kommt, dann werden die Kurse wahrscheinlich sogar noch weiterfallen oder zumindest es wird im Vorhinein passieren. Ist schon echt krass, aber sind das jetzt zumindest kurzfristig für dich Käufe oder machst du da was? Oder
Nee, also neue Käufe sehe ich gerade nicht. Wenn man sich auf die China Stocks fokussiert, dann eh nur auf die großen. Das haben wir ja eigentlich schon immer gesagt. So diese aber kleineren
Alibaba Werte. Zum Beispiel hat ja auch
ja, klar.
Die ist wieder auf gestern auf den Jahrestief gefallen.
Aber ich meine nur, weil wenn, dann würde ich mich eher noch auf die konzentrieren und eben nicht auf diese ganz kleinen hochspekulativen Teile. Ja, es ist halt auch die Frage, gell? Ich meine, warum deckt China Russland den Rücken? Haben die auch möglicherweise im nächsten Zug vor, da irgendwie noch Taiwan sich einzuverleiben?
Ja, ich glaube, das ist der zweite Punkt, genau. Dass es dort nochmal diese Abverkäufe gibt wegen der Angst.
Der Westen kommt dann mit der Retourkutsche und dann gibt's halt das Delisting. Irgendwo Börse-Antizipationsmechanismus, kann halt auch sein, dass in die Richtung gerade was eingepreist wird. Also ich glaube, durch den jüngsten Rücksetzer gibt's auf jeden Fall interessantere Aktien, dass man jetzt da nicht wirklich bei den China-Stocks irgendwas machen muss. Ja? Also da hat man ja eigentlich eine komplette Spielwiese mit viel interessanteren Werten, ohne dieses Risiko im Hinterkopf zu haben.
Weißt du was, das Ding ist, falls sowas passieren sollte, dann stehen wir halt wieder vor vollendeten Tatsachen. Ja. Über Nacht wird sowas passieren, irgendwie Meldungen, und dann werden halt diese Aktien mit riesigen Gaps nach unten reinkommen. Ne? Und dann kommst du halt auch, selbst wenn es kein Delisting gibt, ne, du hast halt dann direkt wahrscheinlich 30%, 40%, 50% Gap nach unten bei den Aktien.
Ja.
Und dann, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, außer den Verlust zu realisieren, glaube ich, weil immer noch besser, wie in solchen Aktien dann festzuhängen nach einem Delisting. Also es ist ja jetzt dasselbe Problem, was jetzt viele Leute haben, wie noch eine Gazprom und eine Sberbank und so im Depot haben. Wobei ich gehört habe, was man ja noch machen konnte, selbst in den letzten Tagen bei Interactive Brokers zum Beispiel, konntest du noch diese Aktien handeln, ne? Eine Gazprom und so. Du konntest die zu 80 Cent kaufen und so.
Krass.
An den vorletzten Tagen. Das ist natürlich schon krass. Also wenn die doch nicht wertlos werden, sind das natürlich krasse Preise. Und ich glaube mit Tinkoff und so auch. Und das ist echt krass. Und danach gab es ja nochmal einen Tag, wo es Kurse gab, zu 2-3 Cent. Ne? Das ist krass, aber da konntest du wohl nicht mehr kaufen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, bei diesen Aktien, ob die in den Handel wieder reinkommen oder ob der russische Staat das möchte, dass da auch ausländische Investoren diese ADRs zu Spottpreisen kaufen, da kann es halt echt sein, dass die irgendwie wertlos werden oder über Monate und Jahre nicht mehr handelbar sein. Ich bin da froh, dass ich da einfach nichts gemacht habe, weil das Geld auf jeden Fall sehr, sehr lange geblockt ist einfach. Ne? Und wann die wieder reinkommen, schwer zu sagen. Ne? Kann natürlich jetzt auch eine Trendwende geben, wenn Putin jetzt irgendwie entgegenkommt, aber ich glaube, diese Sanktionen und so einfach, ne? Und diese neue Ausrichtung der Politik, unabhängig von Russland zu werden, da ist so viel Porzellan zerschlagen worden, das wird sich nicht so schnell ändern, meiner Meinung nach. Deswegen.
Ja, und manchmal muss man mal aufpassen, Gier frisst Hirn.
Also, ja, und du hast recht, ne? Es gibt ja auch am US-Markt brutalste Chancen, wenn man sich so eine SEA und so anschaut, ne? Die haben ja auch irgendwie 70-80% verloren. Oder heute wieder das nächste brutale Gap nach unten, eine DocuSign. Die hatten gestern Zahlen gemeldet, das ist ja so ein Unternehmen, was E-Signaturen macht und dieses ganze Management drumherum, war ein brutaler Corona-Profiteur. Die Aktie war gestiegen, ich muss mal gerade schauen, auf $320 so in die Richtung. Und jetzt sind wir vorbörslich bei $76. Die letzten Quartalszahlen, da gab es einen 30-40% Gap von $225 auf $170 rum. Und da haben wir damals, glaube ich, auch gesagt, seid vorsichtig, bei den US-Märkten muss das nichts heißen, es muss keine Erholung geben bei sowas, sondern es kann einfach weiterfallen. Genau das ist passiert. Trotz dieses Gaps ist die Aktie von $150 weiter runter auf unter $100. Und jetzt kamen eben gestern nachbörslich die Zahlen, die eigentlich echt ganz gut waren, muss man sagen. Und die Aktie ist nochmal jetzt 18% vorbörslich im Minus. Das Problem ist einfach, dass der Ausblick schon eher schwach ist, muss man sagen, bei DocuSign. Ich glaube, das Umsatzwachstum soll jetzt nur noch so um die 15% sein. Und im letzten Jahr waren die Billings und das Umsatzwachstum eben teilweise bei 30-40%. Da ist eben jetzt eine Halbierung nur noch da. Und man ist jetzt auf US-GAAP-Basis immer noch nicht profitabel. Also echt, ich finde es mittlerweile echt spannend, was Sie gesagt haben in der Präsentation, ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut, der Markt für diese E-Signaturen und alles drumherum. Ich muss gerade mal schauen, ich habe das hier irgendwo mir doch aufgemacht. Der ist bei 50 Milliarden, haben sie gesagt. Ja, und sie selbst machen ja jetzt gerade mal 2 Milliarden Umsatz haben sie oder so in die Richtung. Muss man gerade mal schauen. Das ist also, wer auf jeden Fall, der CEO hat gesagt, sie sind erst bei 10%. Sie haben jetzt im vierten Quartal 580 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das war noch 34,8% Wachstum year over year. Und jetzt soll es eben im laufenden nächsten Jahr, es gibt quasi eine Halbierung. Ja, und das ist natürlich schon ziemlich enttäuschend. Ja, also, ob das jetzt ein Kauf ist, weiß nicht. Aber jetzt so langsam werden die Bewertungsniveaus für mich interessant. Ne? MCAP noch, ich glaube, 14, 15 Milliarden und so. Also, und KUV von 7 ist schon ein sehr interessanter Markt. Die haben eine sehr, sehr hohe Bruttomarge, auch bei 80%, wie es immer bei so Softwarekonzernen ist. Und ja, diese E-Signatures und alles, was drumherum kommt, sie haben das, ich muss sagen, die haben es irgendwie so eine spezielle Cloud genannt. Das ist schon auf jeden Fall ein spannendes Geschäftsmodell, aber gibt, glaube ich, Konkurrenz von Adobe und so, ne? Aber ist schon krass, was da an Wert vernichtet wurde in letzter Zeit einfach.
Grundsätzlich, was halt immer gefährlich ist, ist halt ambitionierte Bewertung und dann gleichzeitige Wachstumsabschwächung. Aber im Endeffekt, wir haben es erst mal wieder ein einstelliges KUV, also Kursumsatzverhältnis
erreicht. Agreement Cloud heißt das. Agreement Cloud. Und da haben sie einen 50 Milliarden Total Addressable Market. Und dann soll irgendwann die Smart Agreement Cloud kommen mit KI und so weiter. Ja, also genau, das haben sie gesagt, das habe ich gerade eben gesucht. Also diese E-Assignments, was sie jetzt haben, dieses Geschäftsmodell, 25 Milliarden ist dort angeblich der adressierbare Markt. Danach Prepare, Act und Manage auch nochmal 25 Milliarden. Ich kenne mich mit diesem ganzen Business jetzt nicht so perfekt aus, aber diese Agreement Cloud, Analyzer zum Preparen, ach, ihr müsst euch mal die Präsentation anschauen, ist auf jeden Fall ganz spannend und das Ganze auch zu monitoren und diese ganzen Insights zu finden. Das wird wohl auch ein riesiger Markt, aber ja, ich werde mir die Aktie jetzt auch mal anschauen, aber soll sich heute erstmal nochmal in Anführungszeichen auskotzen, die Aktie. Minus 18% ist schon echt heftig. Ich muss mal gucken, ob Oppenheimer hat jetzt ein Downgrade gerade eben rausgebracht. Piper Sandler bleibt bei neutral mit Ziel 100. Ja, also es ist klar, jetzt kommen wieder die ganzen Kurszielsenkungen und so, wie es halt immer ist. Das ist echt krass.
Aber ist ja, aber auch so würde ich erstmal schauen, wo sich die Aktie einpendelt. Gerade gibt es spannendere Werte.
Genau. Diese Woche hat auch noch Oatly-Zahlen gemeldet. Das ist halt auch krass. Ne? Ich habe mir es nicht genau angeschaut, aber ich verstehe nicht, wie man mit Hafermilch, die fast nur aus Wasser besteht, so eine brutal schlechte Bruttomarge nur erzeugt. Klar, die Rohstoffkosten sind so gestiegen und so, aber eigentlich muss man da noch erkömmliche Margen erzielen können. Ne? Die Nachfrage nach Hafermilch ist weiter extrem hoch. Aber die kriegen es halt auch nicht gebacken. Ist also auch für mich noch keine Kauf. Die Aktie ist auch mit einem brutalen Abwärtstrend, haben halt auch viele Leute nachgefragt. Die hat dann mittlerweile auch 70-80% verloren vom, ach nee, noch viel mehr. Wir waren mal bei fast $30 und jetzt sind wir noch bei $5.37. Das ist auch der Wahnsinn. Und 3,2 Milliarden MCAP ist ja fast ein Übernahmekandidat mittlerweile. Ne? Die Marke ist schon stark, aber ja, haben halt sehr, sehr schwache Margen. Das ist schon Wahnsinn. Naja. So ist es. Okay, ansonsten also, glaube ich, soweit durch. Hast du noch irgendwas,
was
du
ansprechen willst? Nee, ich habe gerade auch mal geguckt. Also
CrowdStrike hatte noch gute Zahlen. Die kamen gestern sehr gut an. Da war alles über den Schätzungen, das hatte ich ja gesagt. Bewertung hier ist aber natürlich weiter sehr, sehr hoch. Aber Thema Cybersecurity ist weiter sehr spannend. Aber ja, ich habe hier eine Position im Langfristdepot. Aktie hat ja auch zumindest ein Drittel verloren. Aber hier, die sind, glaube ich, das KUV ist hier noch hoch zweistellig. Also ist schon nicht ungefährlich, auf dem Niveau zu kaufen, aber ist halt auch aktuell, läuft es hier sehr gut, sehr, sehr hohe Wachstumsraten. Aber ja, vielleicht trotzdem eher mal Konsolidierung abwarten. Aber trotzdem, das Thema wird uns auch weiter begleiten. Vor allen Dingen jetzt mit dieser Russland-Ukraine-Krise, wo es jetzt nochmal vermehrt Cyberattacken gibt und so, und dann kriegt man jetzt immer mal mit. Nvidia wurde angegriffen und noch viele weitere Unternehmen. Das ist schon echt heftig. Also hier wird die Bedeutung, glaube ich, auch noch eher weiter steigen.
Ja, also wie gesagt, die nächsten Monate Lieferkettenprobleme und explodierende Energiekosten, die werden sich definitiv auf die Unternehmen auswirken, je nach Branche natürlich. Und bleibt auf jeden Fall herausfordernd und Stockpicking wird immer wichtiger, denke ich.
Genau, aber auf jeden Fall, das haben wir hier live miterlebt, wie der Markt erhält sich sogar jetzt im Plus.
Ja.
BASF und so, das sind natürlich die Aktien, die doch zuvor am stärksten gelitten haben. Die kommen hoch, ne, Vestas und so profitiert natürlich gar nicht, weil die ja eher von der unsicheren Situation profitiert haben. Aber trotzdem, wie gesagt, ich glaube, mittelfristig ändert sich nichts daran, dass Europa extrem viel machen wird im Bereich erneuerbare Energien und die ganzen Aktien werden, glaube ich, mittelfristig ganz gute Chancen haben. Okay, super. Dann bedanke ich mich, dass ihr alle wieder fleißig dabei wart und ja, wünsche ein erholsames Wochenende und hoffentlich eine Feuerpause in der Ukraine oder irgendwie Möglichkeiten, diesen ganzen Wahnsinn zu beenden, dann noch wieder
Ja.
mal in ruhigere Fahrwasser zu
Ja. Im Endeffekt, das
kommen.
ist das, was zählt, egal was die
Genau.
Börse macht. Ja.
Das stimmt, genau. Okay, also dann,
Also,
gell,
bis nächste
ein
Woche.
entspanntes Wochenende. Ciao, ciao.
Ciao.